HR Info, der Tag in Hessen.
Nichts wie weg. Das denken sich viele Autofahrer, nachdem sie einen Unfall verursacht haben. Und bei uns in Hessen kommt es immer häufiger zur Fahrerflucht. Im letzten Jahr hat die Polizei fast 44.000 Fälle von Fahrerflucht gezählt. Das sind rund 2.000 Fälle mehr als noch im Jahr 2016 zum Beispiel. Die meisten davon waren Unfälle mit Sachschäden. Aber es wurden zum Teil auch Menschen verletzt und dann vom Unfallverursacher einfach zurückgelassen. Einer davon war der damals 11-jährige Leonhard aus dem südhessischen Lampertheim. HR-Info-Reporterin Anna Vogel schildert den Fall.
Im vergangenen Oktober will Leonhard mit seinem Fahrrad in Lampertheim zum Kanutraining fahren. Es ist nachmittags, als er an einer Kreuzung die Straße überquert. Seine Fußgängerampel zeigt grün. Dann überfährt ein Auto die eigene rote Ampel, prallt gegen ihn und stößt ihn vom Fahrrad, erzählt Leonhard.
Ich bin dann auf dem Boden rumgekrochen, habe versucht, auf die andere Straßenseite zu riechen.
Glücklicherweise ist er nur leicht verletzt, hat Schürfwunden am Bein. Leonhard glaubt, dass die Fahrerin ein Kind im Auto hatte. Er erinnert sich, dass sie kurz stehen geblieben ist, bevor sie dann mit quietschenden Reifen davonfuhr. Sein Vater ist sich sicher.
Das muss die Frau 1000%ig mitbekommen haben. So fährt niemand normal los. Das ist schon ein Indiz für mich dafür, dass sie wusste, was passiert ist. Zumal das Kind noch geschaut hat nach meinem Sohn, als er auf dem Boden lag.
Leonhards Mutter Tatjana Volkmann sitzt im sommerlichen Garten der Familie. Er ist gemütlich eingerichtet. Ein großer Pool lädt zum Schwimmen ein. Trotzdem schiebt sie die Augenbrauen zusammen, als sie an den Unfall denkt. Sie weiß noch genau, wie ihr Sohn im Oktober nach Hause kam, hinkend. Und vor allem hat sie noch vor Augen, wie das Fahrrad aussah.
Total Schaden. Also das vordere Rad war gar nicht mehr zu gebrauchen. Der Lenker war ab und Pedale war verbogen.
Obwohl er das Fahrrad kaum schieben konnte, ist Leonhard nach dem Vorfall noch ins Training gegangen. Erst danach erzählt er seinen Eltern, was passiert ist. Seine Mutter wollte dann gleich zur Polizei.
Dann hat er Bedenken gehabt, dass er Ärger bekommt, weil er ist ins Training gegangen, weil er Angst hatte, dass er Fehler gemacht hat.
Die Polizei nimmt den Unfall auf. Ein Zeuge kann später den entscheidenden Hinweis liefern. Die Fahrerin wird angeklagt. Davon wissen die Volkmanns aus einem Schreiben vom Gericht. Auf einen Termin für den Prozess warten sie noch immer. Tatjana Volkmann hat sich für die Zwischenzeit mehr erhofft.
Eine Entschuldigung hätte ich eigentlich erwartet, dass man sagt, es tut mir leid, es war das und das oder ich war überfordert. Wir sind alles Menschen. Aber gerade im Kind nicht zu helfen, ist nicht in Ordnung.
Für die Volkmanns hat sich seit dem Unfall vieles verändert. Seine Mutter erzählt, dass Leonhard erst vor kurzem abends auf dem Rad mit Freunden losgefahren sei. Kurz darauf hätte sie ein Martinshorn gehört.
Mein Mann ist ihm dann gleich hinterhergefahren und hat geguckt am Spielplatz und bei seinem Freund, weil man ganz einfach viel ängstlicher ist, ob schon wieder irgendwas passiert.
Leonhard ist inzwischen 12 Jahre alt. Grünen Ampeln vertraut er heute weniger als vor dem Unfall. Und auch wenn das Bein verheilt und das Fahrrad ausgetauscht ist, bleibt trotzdem etwas zurück.
Es macht mich einfach traurig, dass Leute sowas machen können. Vor allem die Leute, die selbst Kinder haben. Sie wusste ja, dass sie mich angefahren hatte.
Immer wieder flüchten Autofahrer, nachdem sie einen Unfall verursacht haben. Letztes Jahr gab es in Hessen rund 44.000 Fälle von Fahrerflucht. Einen davon schilderte uns HR-Inforeporterin Anna Vogel. Der Wohnungsmangel macht vielen Menschen im Rhein-Main-Gebiet zu schaffen und die Stadt Wiesbaden plant deshalb einen neuen Stadtteil. Die Sache hat aber einen Haken. Dieser Stadtteil soll in einem Fluglärmgebiet entstehen. Denn ganz in der Nähe, in Wiesbaden-Erbenheim, liegt der Flughafen der US-Armee. Von dort starten Hubschrauber, Learjets und andere Flieger. Andrea Bonhagen mit den Einzelheiten.
Ready?
Hier hebt ein Learjet ab. Die Start- und Landebahn ist 1,5 Kilometer vom geplanten Ostfeld entfernt. Das Flugzeug wäre von den Häusern 50 Meter entfernt und schon 300 Meter hoch, schätzt Roland Stöcklin von der städtischen Entwicklungsgesellschaft SEG der Stadt Wiesbaden.
Der Höhengewinn ist da ja schon relativ schnell. Wir sprechen hier also von zugelassenen 20.000 Flügen im Jahr. Im Moment sind es ja so um die 9.500, die im Jahr tatsächlich stattfinden.
Die Wiesbadenerin Sabine Maritzen wohnt in der kleinen Siedlung vor Biele im Grünen. Ruinen, direkt neben dem geplanten neuen Stadtteil. Sie engagiert sich in der Bürgerinitiative Hände weg von Oskar gegen das Neubaugebiet. Fluglärm, sagt sie, kommt nicht nur von den Amerikanern.
Wir hören die Maschinen, die von Frankfurt kommen und auf dem Weg nach Frankfurt sind. Und insofern haben wir einen Grundlärmteppich. Die Hubschrauber, ja, natürlich, die nehmen sie deutlich wahr, wenn es im Rahmen von diesem Summer Night Flight Program ist, also die Übungsflüge.
Neben dem Fluglärm gibt es auch ein Sicherheitsproblem. Flugzeuge können verunglücken. Dass hier überhaupt Häuser geplant wurden, kam so. Vor 2 Jahren begannen die Planungen. Ein Planer schlug ein Zentrum vor mit einem Ortskern mit Bäckerei, Metzger und Kirche. Das Neubaugebiet sollte um dieses Zentrum herumliegen. Geht so nicht, lautete die klare Stellungnahme der Amerikaner. Die SEG reagierte.
In unmittelbarer Verlängerung der Start- und Landebahn den Bereich frei von Bebauung zu belassen, das macht Sinn und haben in dem Bereich dann etwas reduziert und glauben so, die Interessen der Amerikaner gerecht zu werden.
Keine Häuser mehr direkt unter der normalen Flugroute. Das Problem ist aber, es gibt noch eine andere Flugroute für Sichtflüge. Da werden die Instrumente ausgeschaltet und die Piloten fliegen auf Sicht zur Übung, damit sie das im Notfall können. Die Amerikaner wollen bisher Neubauten unter ihrer Sichtflugroute nicht akzeptieren.
Eine Bebauung sollte, wenn überhaupt, in ausreichender Entfernung zu den Routen erfolgen, um sicherzustellen, dass gesetzliche Lärmpegel durch den Flugbetrieb nicht überschritten werden.
Es gelte neben dem deutschen auch das strenge amerikanische Recht. Man sei dabei, mögliche Folgen einzuschätzen. Roland Stöcklin von der SEG rechnet mit Kompromissen.
Das sind Gespräche, die wir da führen müssen, dass die Sichtflugrouten vielleicht abgeändert wird. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir das schaffen. Jede Projektentwicklung zeichnet sich dadurch aus, dass es am Anfang jede Menge Probleme gibt.
Sabine Maritzen von der Bürgerinitiative ist dagegen skeptisch.
Wie weit die Amerikaner in der Lage und bereit sind, diese Korridore zu verändern, wage ich zu bezweifeln. Das glaube ich eher nicht.
Bleiben die Amerikaner bei ihrem Nein, wäre das Ende des Projekts Ostfeld.
Die Wohnungsnot ist so groß, dass die Stadt Wiesbaden in einem Fluglärmgebiet einen neuen Stadtteil plant. Infos dazu hatte hr-Info-Reporterin Andrea Bonhagen. Für rund 55.000 Kinder hat jetzt ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Mit prall gefüllter Schultüte, dem neuen Ranzen auf dem Rücken, so marschierten sie an der Hand ihrer Eltern zum ersten Mal zur Schule. HR-Reporterin Birgitta Söhling war an der Emily-Salzig-Grundschule in Geisenheim im Rheingau und hat dort die ABC-Schützen begleitet.
Vor dem Eingang der Grundschule bilden die älteren Mitschüler ein Spalier. Sie klatschen zum Einzug und ermuntern damit die Erstis, wie die Neuen hier heißen. Das gehört zum Ritual der Einschulung, lächelt Schulleiterin Anke Thies-Russ.
Sie sollen einfach merken, dass sie willkommen sind, dass sich die ganze Schule auf sie freut, dass sie nicht so einen privaten Einstich haben, sondern einen öffentlichen.
Die Aula, die zugleich Turnhalle ist, platzt aus allen Nähten. Es dauert eine Weile, bis sich das Gewusel aus Kindern, Eltern und Großeltern sortiert hat und der Schulchor sein Begrüßungslied an. Stimmen kann.
Heute feiern wir ein Fest, das wir nie vergessen.
Da sitzen sie auf Turnbänken und wirken so unfassbar klein. Teils schüchtern, teils freudig wagen sie erste Blicke, kichern mit dem Sitznachbarn. Ein Mädchen will sich nicht vom Arm des Vaters lösen, ein Junge verkriecht sich hinter einer Säule.
Sehr aufgeregt. Weil ich in die Schule komme.
Schulleiterin Anke Thies-Russ liest eine Mutmachgeschichte vor, denn gleich ist es soweit. Dann ruft sie die 65 Erstklässler einzeln namentlich auf.
Amelie ist auch da, guck mal.
Es heißt hier nicht Klasse 1a oder b, sondern Flexi A oder b, weil die Kinder jahrgangsübergreifend lernen. Die Kinder der Jahrgangsstufen 1 und 2 drücken gemeinsam in sogenannten Flexi-Klassen die Schulbank. Jeder lernt in seinem Tempo, erzählt Klassenlehrerin Alexandra Bach.
Wir können ganz individualisiert Unterricht machen und die Kinder lernen gegenseitig.
Auch in der Kleinstadt Geisenheim im Rheingau gibt es Schüler aus vielen Nationen. 60% der Kinder haben einen Migrationshintergrund. Schulleiterin Anke Thies-Russ findet den Begriff allerdings nicht sonderlich passend. Für sie sind es Schüler mit Deutsch als Zweitsprache, die sich durch Vorlaufkurse schon im Kindergarten zu selbstbewussten Lernern entwickeln.
Also ich sage immer, in Geisenheim ist die bundesrepublikanische Wirklichkeit abgebildet. Wir haben den ganzen Fächer von Nationalitäten, von Bildungsschichten hier und genauso bunt sind auch die Klassen und das ist in der Zusammensetzung trotzdem noch gut und anregend.
Clara greift nach der Hand von Alexandra. In der Flexiklasse hat jeder Ersti einen Mitschüler an der Seite, der sich schon auskennt als Pate oder Patin. Ein
paar Sachen den Erstklässlern zeigen, wo die Toilette ist, wenn die es nicht wissen, und wo der Turnraum ist, wenn wir turnen.
Und dann verschwinden die Neuen mit ihren Paten zur ersten Schulstunde in ihre Klasse. Zurück bleiben Eltern und Großeltern, die mindestens so aufgeregt sind wie die Kinder selbst und jetzt bei Kaffee und Kuchen ein wenig durchschnaufen.
Sehr aufregend. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Das Kind freut sich im Normalfall.
Eine andere Mutter sieht das gelassener, auch wenn ihre Tochter vor Aufregung gerade noch ein paar Tränen vergossen hat.
Ich habe letztes Jahr ein Kind eingeschult, dieses Jahr das andere Kind. Und das ist einfach was Schönes. Das macht Spaß.
In Hessen hatten jetzt rund 55.000 ABC-Schützen ihren ersten Schultag. Ein Beitrag dazu war das von Birgitta Söhling. Das extreme Wetter in den letzten Wochen hat Natur, Mensch und Tier sehr zugesetzt. Besonders Jungvögel haben darunter gelitten. Sie sind reihenweise aus ihren Nestern gefallen. Einige von ihnen haben aufmerksame Finder zu einer Auffangstation gebracht. Solche Auffangstationen haben es in Hessen aber besonders schwer. Warum das so ist, berichtet Klaus Pradella.
Ja, so einen Hunger.
Selina Jüngst, Studentin in der Gießener Vogelklinik, füttert zwei kleine Mauersegler mit toten Krillen.
In der Natur, da stecken ja die Eltern ihren Kopf in den Rachen. Deshalb ahmen wir das im Prinzip nach und der saugt so richtig schön das Heimchen von meinem Finger runter.
Die beiden Mauersegler sind nicht die einzigen Vögel, die in den letzten Wochen in der Vogelklinik der Gießener Uni von aufmerksamen Findern abgegeben wurden. Immer wieder hat das Team von Professor Michael Lierz aufgefundene Jungvögel angenommen, ob Reiherküken, Eisvögel, Amseln, Spatzen oder Meisen.
Nach solchen Hitzewellen bekommen wir immer sehr viele Jungvögel, weil es denen im Nest zu warm wird, insbesondere Mauersegler unter den Dächern, da wird es sehr heiß und dann springen die einfach aus den Nestern. Dann gibt es natürlich in Hitzeperioden Nahrungsknappheit. Insekten vermehren sich schlechter und dann fehlt auch Wasser und dann ist die Not einfach so groß, dass sie aus den Nestern springen.
Neben der Gießener Vogelklinik gibt es hessenweit auch einige private Auffangstationen, wie die von Stefanie Kruse in Itzstein-Kröftel.
Wir haben hier drei kleine Schwalben, die sind noch ganz nackig. Die wurden mir gebracht, weil der Nachbar angefangen hat, Schwalbennester abzuschlagen. Das ist definitiv verboten und in dem Fall waren diese Schwalben frisch geschlüpft in dem Nest und wurden samt Nest entsorgt im Müll.
Ein Nachbar hat das mitbekommen und die kleinen Schwalben zur Auffangstation gebracht. Dort werden die Jungvögel jetzt aufgepäppelt.
Ganz wichtig am Anfang ist erstmal die Art zu bestimmen, weil es gerade bei Vögeln gibt es ganz viele Nahrungsspezialisten. Ein Spatz oder ein Grünfink zum Beispiel frisst komplett was anderes als eine Schwalbe. Da kann man ganz viel falsch machen. Also auch da wird leider von den Findern und auch teilweise von Tierärzten zu Hackfleisch, Ei etc. geraten. Das gehört alles überhaupt nicht in so einen Vogel. Das ist also alles auch ganz verkehrt. 90-95% der Vögel brauchen wirklich Insekten.
Und das geht ziemlich ins Geld. Alleine eine kleine Amsel fit zu machen, kostet um die 50 Euro. Stefanie Kruse versorgt innerhalb eines Jahres aber 350 Tiere ohne öffentliche Zuschüsse. Und das kritisiert auch Professor Lierz von der Gießener Vogelklinik.
Es gibt keine staatliche Auffangstation in Hessen wie in anderen Bundesländern, die staatlich finanziert ist. Das bemängeln wir schon seit Jahren und wollen eigentlich unbedingt, dass eine Grundfinanzierung kommt, mal das Ganze zu strukturieren und nicht auch Privatpersonen da alleine im Regen stehen zu lassen.
Wie hessische Auffangstationen für Jungvögel arbeiten und welche Probleme es dabei gibt, das hat sich hr-Inforeporter Klaus Pradella für uns angeschaut. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt's auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de.